HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend. Unsere Füße sind wahre Wunderwerke. In ihnen sind mehr Sinneszellen als in unserem Gesicht. Sie sorgen für Stütze, Gleichgewicht und Beweglichkeit.
Ich habe mir noch nie Gedanken über meine Füße gemacht, was wahrscheinlich daran liegt, dass sie mich noch tragen. I'm singing and
dancing in. Also ich sage jetzt mal, 10 Minuten Wertschätzung am Tag wäre optimal. Sei es jetzt, dass man sich mal eincremt, dass man, sagen wir mal, Zehengymnastik macht, Fußgymnastik mit Tennisbälle, dass einfach das Ganze entspannt wird.
Der normale Fuß hat ein ordentliches Längsgewölbe, Quergewölbe. Die Zehen liegen schön gerade, also nicht in X-Stellung oder O-Stellung.
Füße sind für mich etwas sehr Schönes und Füße haben für mich auch eine erotische Ausstrahlung.
Es gibt Schlimmeres als Zehen, das weiß ich. Aber es gibt nichts, was sich mit der Zehe von Ava Gardner vergleichen lässt.
Wenn man so gelaufen hat einen ganzen Tag, dann kommt der ganze Organismus in Gang. Wir sind ja gehende Menschen vom Anfang an.
Ich sag immer, so wenig Schuh wie möglich und so viel wie eben gerade nötig ist.
Sie sind an unserem unteren Ende und entsprechend selten im Fokus, unsere Füße. Sie ermöglichen uns den aufrechten Gang und tragen uns, obwohl wir sie oft schlecht behandeln, den ganzen Tag. Allerdings nicht immer klaglos. Dafür manchmal bis ans Ende der Welt. Zu Fuß gehen wird gerade als umweltfreundliche und gesunde Fortbewegung wiederentdeckt. Als Lösungsansatz für die verkehrspolitischen Sünden der Vergangenheit. Deshalb will uns auch das Umweltbundesamt auf die Füße helfen und hat gerade sein Förderkonzept vorgestellt auf dem Fußverkehrskongress. Ja, auch sowas gibt es. Zum zweiten Mal schon hat der Fußverkehrskongress stattgefunden. Der Trend geht weg von der autofreundlichen hin zur fußgängerfreundlichen Stadt. Die Kunst hat den Fuß schon lange als Objekt der Begierde entdeckt und so kommt es, dass er und seine Reflexzonen immer öfter massiert, geölt und mit Schmuck und Farbe aufgehübscht werden. Laufen wir los, haben wir uns gedacht und haben unsere Sendung heute genannt »Die vernachlässigte Basis – eine Ode an den Fuß«. Fangen wir vorne an. Beim aufrechten Gang, der uns in die Reihe der Zweibeiner gebracht hat und damit im Grunde in die Nähe der Vögel, die ja auch mit zwei Beinen unterwegs sind, die uns allerdings um zwei Flügellängen voraus sind, wenn es ums Fortbewegen geht. Unsere äffischen Vorfahren haben auf Bäumen gelebt, haben Arme und Beine zum Klettern gebraucht und als sie runterkamen von den Bäumen, da hat sich der aufrechte Gang entwickelt. Das in extremer Kurzform ist die Geschichte vom menschlichen auf die Füße kommen, wie wir sie lange erzählt bekommen haben. Aber es gibt jetzt einen anderen Ansatz. Der Humanbiologe Carsten Niemitz von der Uni Berlin hat eine andere Theorie entwickelt, die inzwischen auch breite Zustimmung findet. Schönen guten Abend, Professor Niemitz.
Ganz schön guten Abend.
Wie kamen Sie auf die Idee, dass unsere Vorfahren nicht von den Bäumen runterkommend zum aufrechten Gang gekommen sind?
Ich habe in Afrika Paviane gesehen. Und als ich die beobachtet habe, ist mir aufgefallen, die können auf ihren vier Beinen unheimlich schnell laufen. Mhm. Und dann aus dem Nichts heraus, zack, den Baum hinauf. Und da sind sie genauso behende. Und da habe ich gedacht, also ein so perfekter Vierfüßer, und so ähnlich waren unsere Vorfahren noch mal vor etwa 20 Millionen Jahren, der hat ja gar keinen Grund, was anderes zu machen. Der ist so perfekt, da kann es in der Evolution eigentlich nur eine Fortführung geben. Man nennt das stabilisierende Selektion. Es muss also einen Druck gegeben haben, jetzt das trotzdem zu machen.
Ja, offensichtlich. Wir laufen ja nun auf zwei Beinen. Was ist Ihre Theorie? Wie ist das gekommen?
Da bin ich mal von Mombasa nach Masai Mara geflogen, also in ein großes Naturreservat im Norden von Kenia. Wie ich da rausschaue, sehe ich überall diese ganz weite Savanne und drin die grünen Adern von Flussläufen oder Bächen. Da habe ich gedacht, wenn ich ein Urmensch wäre, dann würde ich doch nicht da in der trockenen Savanne rumlaufen. Da würde ich doch dort mich bewegen, wo es Leben gibt. Also als Urmensch könnte ich da ein paar Grashüpfer essen oder ein paar kleine Schnecken sammeln noch oder so. Ich bin ja nicht wehrhaft wie ein Leopard und kann keine Antilopen fressen. Und ich kann auch nicht wie eine Antilope das Heu fressen. Das ist krass. Ja? Also muss ich was anderes machen. Und wo gibt es Leben? Nämlich dort, wo Wasser ist. Ja? Und dort kann man ganz leicht Nahrung finden, wenn man zum Beispiel wartet. Also wenn ein Pavian ins Wasser geht, dann kann er dort Seerosenknollen in der Trockenzeit noch bekommen und damit überleben. Das ist nachgewiesen, dass ein großer Teil in der Trockenzeit eben sich dann besinnen auf die Wasserläufe und die nutzen. Und da gibt es das ganze Jahr über gute, frische Nahrung, sehr viel Protein, alles, was der Körper braucht für einen Affen.
Also unsere Vorfahren sind durchs Wasser gewartet und da war es natürlich ein Vorteil, wenn man dann nur auf zwei Beinen unterwegs war, dann konnte man den Kopf länger oben halten.
Ja, und die ganzen Primaten, also die ganzen Affen und Halbaffen, haben eine sogenannte Hinterextremitätendominanz. Die Beine sind schwerer. Wenn unser Hund zum Beispiel ins Wasser springt oder wenn ein ziehender Karibu in Kanada durch die Flüsse läuft auf seinen Zügen, dann gehen diese alle vier Füße gehen ins Wasser hinein, bis die Vorderfüße nicht mehr tragen und dann paddeln sie los. Mhm. Und Affen machen das anders. Die gehen ins Wasser und dann stellen sie sich hin. Und zwar deswegen, weil ihr Schwerpunkt weiter hinten liegt. Das machen alle Affen so.
Warum haben das jetzt die einen Affenarten gemacht und die anderen nicht mit dem aufrechten Gang?
Ah, die Biologie ist vielfältig. So wie sich die Schmetterlinge die Blüten teilen und so wie die einen Vögel in den Baumwipfeln leben und die anderen eben auf der Wiese oder in den unteren Ästen oder dann auch den Waldboden nutzen, so gibt es eben auch die verschiedensten Möglichkeiten, sich ökologische Nischen zu teilen oder auszusuchen oder zu separieren. Unsere Vorfahren waren jetzt welche, die sich da eben an den Ufern behauptet haben. Und das haben sie so kontinuierlich und so lang gemacht, bis es sich nicht mehr lohnte, nur auf vier Füßen zu gehen. Deswegen haben wir auch zum Beispiel als einzige Primatenart Krampfadern entwickelt. Das gibt's bei Ich habe in den Zoos der Welt herumtelefoniert.
Auf der Suche nach Krampfadern, ja.
Und habe die Tierärzte in den Zoos gefragt, sagen Sie mal, haben Sie jemals bei einem Schimpansen oder Gorilla oder so mal Krampfadern gesehen? Und dann habe ich gesagt, das wäre bekloppt. Ja. Ja, aber das gibt es nirgendwo. Das gibt es nur bei Menschen. Warum? Weil wir immer diese Druckmanschette vom Wasser hatten über mehrere Millionen Jahre, bis wir wirklich aufrecht waren. Und dann brauchten wir diesen Druck nicht mehr. Und jetzt haben wir die Malesse mit der sogenannten Wassersäule. Also es gibt ein hydrostatisches Problem. Wir sind zu hoch und das Wasser drückt auf unsere Füße. Das merkt man dann im heißen Sommer, wenn die Leute an der Bushaltestelle stehen. Und vor allem die Damen haben ihre Sandalen an. Bei den Herren ist das immer so, die verstecken das. Ja, bei den Damen sieht man dann nachmittags, die Füße quellen wirklich aus den Sandalen heraus, weil wir diese Druckmanschette nicht haben und weil wir diese Wassersäule gerade bei älteren Menschen oft nicht so richtig beherrschen. Das muss man immer wieder raufpumpen. Es ist eine Raumfahrerkrankheit, es ist das Raumfahrermondgesicht. Diese Pumpe nach oben geht nämlich in der Schwerelosigkeit weiter und dann kriegen die ein Kopfödem. Inzwischen beherrscht man das, man weiß, aber bei den ersten Astronauten war das ein ganz großes Problem, dass man dafür sorgen musste, dass die kein Hirnödem kriegen, also keine Wasseransammlung zu stark im Kopf.
Ungeahnte Nachteile des aufrechten Gangs, auf jeden Fall die dicken Füße. Gibt es noch andere Nachteile, die der aufrechte Gang für den Menschen hat?
Naja, also unsere Wirbelsäule und unsere Knie und unsere Hüftgelenke sind nicht auf ein langes Leben in der aufrechten Form sozusagen noch nicht fertig auselektiert. Also früher wurden wir auch nicht so alt. Aber wenn man bedenkt, alleine in meinem Bekanntenkreis ältere Leute, wie viel da schon ein künstliches Hüftgelenk bekommen oder Kniegelenke. Und 50% aller Menschen über 55 Jahren haben Schmerzen im Rücken. Das liegt einfach daran, dass wir mit jedem Wirbel, den wir runterkommen vom Kopf zur Hüfte, eben mehr Druck drauf kriegen. Ja, und bei einem vierfüßigen Affen ist das eben nicht der Fall. Da können die immer schön gleich dick bleiben. Ja, also das sind Probleme, die wir uns eingehandelt haben durch die Aufrichtung.
Probleme, die unsere Vorfahren auf vier Füßen nicht hatten. Vielen Dank, Professor Carsten Niemitz von der Uni in Berlin. HR2 Kultur der Tag, die vernachlässigte Basis, eine Ode an den Fuß. Unser aufrechter Gang hat viele Vorteile, aber eben auch viele Nachteile. Wir haben es gehört, unser Knochengerüst ist eigentlich nur auf eine Lebensdauer von rund 40 Jahren ausgelegt. Dann beginnen häufig die Probleme. Rund 400.000 künstliche Hüft- und Kniegelenke werden in Deutschland pro Jahr verbaut. Rückenprobleme sind weit verbreitet und wirklich gesunde Füße hat kaum jemand. Aber bleiben wir erstmal bei den Vorzügen des Auf-die-Füße-Kommens.
Mit den Füßen kann man trampeln, trappeln, gehen, springen, laufen, auf den Zehenspitzen tanzen, mit den Füßen malen, wenn man keine Hände hat, mit einem Fuß das Bein kratzen, mit den Füßen klatschen, wenn man Kopfstand macht, Fahrradfahren, Skilaufen.
Meine Füße tragen meinen Körper. Sie können treten, wir können schwimmen. So schön über nasses Gras zu laufen. Wir können unseren Körper durch die Welt führen. Wir können die Welt mit unseren Füßen erkennen.
Yu Ying nahm Mais Fuß, nahm das Ende der weißen Binde, zog den Stoffstreifen über den Spann und über die vier kleineren Zehen, bis diese sich unter der Fußsohle rollten, und wickelte die Bandage fest um die Ferse und über Spann und Zehen. Mai spürte, wie unter ihrem Zehennagel das Blut pochte. »Bitte, Großmutter!« Doch Yu Ying nähte das Ende der Binde mit starkem Garn fest. Schließlich zog sie ihr das erste Paar Übungsschuhe an. Mai weinte stumm. »Sag, dass du nie geweint hast«, befahl Yu Ying. »Ich habe nie geweint«, flüsterte Mai mit nassem Gesicht.
Aus Catherine Harrisons Roman »Die gebundenen Füße«.
Auch diese eingeschnürten Füße der Chinesinnen früher, die müssen irgendetwas zu tun haben mit der Vaginalmuskulatur. Dass auch eine Frau, die hochhackige Schuhe trägt, dadurch die ganze Beckenbodenmuskulatur stärkt. Und das ist vielleicht etwas, was auch Männer irgendwie ahnten oder wussten. In all diesen Dingen wird es wohl irgendwo einen nützlichen Sinn gegeben haben, auch wenn man solche verrückten Sachen trägt, ja, wie diese hochhackigen Schuhe bei Frauen, die dann ja auch immer beim Hereinkommen die Aufmerksamkeit dahin lenken, weil sie immer laut sind. Ja? Also hochhackige Schuhe, die hört man halt. Ja? Männer tragen oft lieber Gummisohlen.
So sieht es der Kölner Psychoanalytiker Rolf Arno Wirz.
Ja, bei einem Pöms, wenn sie eine Frau 60 Kilo wiegt und sie hat Schuhgröße 39, bei einer Absatzhöhe von 5-6 Zentimeter, haben Sie in der Gangdynamik eine Druckbelastung im Auftrittmoment von etwa 60 Zentnern, entspricht dem Gewicht eines Elefanten.
Eine Schuhmacherwerkstatt in Köln-Lindenthal. Hier geht es nicht um Schick und Charme. Orthopädie-Schuhmacher Johann Jähnen ist Spezialist für kranke Füße. Er fertigt Maßschuhe an und schleift Einlagen passgenau zu.
Der normale Fuß hat ein ordentliches Längsgewölbe, Quergewölbe. Die Zehen liegen schön gerade, also nicht in X-Stellung oder O-Stellung. Heute, in der heutigen Zeit ist halt eben durch Übergewicht, Gewebsschwäche, entstehen diese Deformitäten wie Knicksenk-Spreizfuß, Sichelfüße, Plattfüße etc. Absoluten gesunden Fuß habe ich noch keinen untergekriegt. Man hätte an jedem etwas rumzumeckern gehabt.
Gesunde Füße sind also eine Rarität. Da ist wohl Bewegungsmangel schuld und der Schuh. Auch bei Männern gibt es verschiedene Schuhtypen. Männer wie Wilko zeigen Fuß.
Wilko trägt Sandalen. Aber Wilko hat auch schon alle Erdteile bereist oder so gut wie. Er interessiert sich überhaupt für alle Formen von Kultur, vor allem für die Leisen. Fußpflege zählt er nicht unbedingt dazu. Aber dafür trägt er ja auch Sandalen. Immer schön Luft dran lassen ist einer seiner Halssprüche. Bei jeder Gelegenheit. Liebeskummer eingeschlossen. Bloß nichts unausgesprochen lassen. Das ist nur natürlich. Wilko interessiert sich eben auch für alles, was Natur ist. Man kann ihn sogar Tampons kaufen schicken. Und er bringt auch noch welche mit. Allerdings die billigen, die doofen. Wilko kann 34 Vogelstimmen und das Essen sowie die Getränke von 8 verschiedenen Leuten nach einem 4-stündigen Gelage in einer Studentenkneipe beim Bezahlen auseinanderhalten, was zumindest die studentische Bedienung zu freuen scheint. Wilko ist bei jeder Party dabei. Keiner weiß, wer ihn eingeladen hat. Ohne ihn wäre es auch richtig langweilig.
Der Sandalentyp aus dem Buch Schuhe von Silvia Bicker und Christine Ellinghaus. Senk-, Knick-, Spreizfüße, kaum jemand hat gesunde Füße, wie wir gehört haben. Das liegt auch daran, dass wir unsere Füße eben meistens in Schuhe zwängen, die eher modischen Gesichtspunkten folgen als den Notwendigkeiten der natürlichen Fußbewegung. Rainer Dachselt über Fußdeformationen sozusagen in H-Dur, denn komischerweise fangen viele Bezeichnungen für Fußprobleme mit H an.
Wenn Sie Ihre Füße gesund halten wollen, hüten Sie sich vor allem, was mit H anfängt. Hornhaut droht, Hühnerauge sowieso und Hammerzehe, die permanente krallenartige Beugung einer Zehe oder sogar Haglund-Exostose, die Erhebung des Knochens im Fersenbein. Gar nicht zu reden von Hohlfuß, dem gewölbten Gegenstück zum ausnahmsweise nicht mit H beginnenden Plattfuß und dem Hackenfuß, wo sich die Fußsohle nach außen dreht und ein Laufen nur noch auf der Ferse möglich ist. Spüren Sie schon Beschwerden? Ja, und dabei haben wir die verbreitetste Bedrohung durch das H noch gar nicht erwähnt. Hallux valgus, eine nach innen gekrümmte große Zehe, die sich im weit fortgeschrittenen Stadium über die kleinen Zehen legen und diese ebenfalls deformieren kann. Das kann man operieren. Aber Vorsicht, erfolgt dabei eine übermäßige Resektion der Pseudoexostose oder wird gar das laterale Sesambein entfernt, entsteht womöglich Hallux varus oder gar Hallux rigidus, die versteifte Großzehe. Wenn Sie dem bösen H irgendwie entkommen wollen, versuchen Sie es aber besser nicht auf Zehenspitzen, denn dann droht Spitzfuß. Die Ferse bleibt einfach in der Luft stehen. Ja, das Sch ist in der Welt der Fußfehlstellungen auch eine Macht. Nicht nur in der Schwiele, sondern auch im Schneiderballen, dem Schiefstand des kleinen Zehs und dem Spreizfuß. Das nah verwandte S steuert den Sichelfuß, bei dem die Ferse nach innen abknickt, bei und den Senkfuß, auch Knicksenkfuß genannt, wo das Längsgewölbe des Fußes abgeflacht ist. Dadurch ist die Stoßdämpfung des Gewölbes unzureichend und bleibende Knieschäden sind wegen der falschen Kraftübertragung beim Laufen oder Stehen möglich, ja sogar wahrscheinlich. Und das war nur ein Bruchteil der möglichen Deformationen, Fehlstellungen und ihrer teils dramatischen Folgen. Der Fuß kann sich offenbar drehen und wenden, wie er will. Die Fehlstellung lauert überall. Es bleibt unbegreiflich, wie man unter diesen Umständen überhaupt einen Schritt tun kann, ohne über die eigenen Haxen zu fallen.
HR2 Kultur der Tag, die vernachlässigte Basis, eine Ode an den Fuß. Christine Türmer macht das, was die meisten von uns höchstens im Urlaub tun, ständig. Sie wandert. Rund 40.000 Kilometer hat sie schon zu Fuß zurückgelegt und es werden fast täglich mehr. Inzwischen ist sie auch mal mit Kanu und Fahrrad unterwegs, aber die Wanderungen bleiben fester Bestandteil. Hallo Frau Türmer.
Hallo Frau Renk.
Wie oft brauchen Sie neue Wanderschuhe?
Ziemlich genau alle 6 Wochen. Die Schuhe halten, ich laufe nämlich in leichten Trailrunning-Schuhen und nicht in Wanderstiefeln, wie viele immer denken. Die halten maximal 1000 bis 1200 Kilometer, das heißt, alle 6 Wochen sind neue Schuhe fällig.
Trailrunning-Schuhe, wie sehen die aus? Sind die besonders leicht?
Ja, genau, die sind besonders leicht, haben eine flexible Sohle, also das, was Sie zum Joggen anziehen würden, wenn Sie in so einem Laufladen gehen.
Mhm. Warum keine richtig festen Wanderschuhe?
Ja, das ist so ein Irrglaube der Outdoor-Industrie, die das so indoktriniert. Und zwar hat ein Wanderstiefel eine extrem harte Sohle, angeblich um den Fuß zu schützen. Mhm. Aber diese rigide Sohle hat genau den gegenteiligen Effekt. Die wirkt nämlich wie ein Korsett. Das heißt, der Fuß macht bei jedem Schritt die immer selbe Bewegung. Sie belasten dieselben Hautpartien, dieselben Muskeln und dieselben Sehnen. Mhm. Effekt ist, sie kriegen sehr leicht Blasen und der Fuß ermüdet leichter, weil ja die Bewegung sich immer wiederholt. Und bei Trailrunning-Schuhen, die haben eine ganz flexible Sohle, da kommen sie mit jedem Schritt anders auf und damit ermüdet der Fuß viel weniger und Blasen habe ich auch nie.
Oh, haben Sie das von vornherein gewusst oder sind Sie erstmal mit Wanderstiefeln losgezogen?
Nein, das wusste ich von vornherein und zwar nicht genau. Ich nicht direkt, aber ich hab's. Das ist eine Weisheit der Langstreckenwanderer, die ich da gleich mitgenommen habe. Auch erstmal ganz ungläubig, weil ich das auch nicht so richtig fassen konnte, aber es hat sich dann sehr schnell bewahrheitet.
Wenn Sie alle 6 Wochen neue Schuhe brauchen und dann unterwegs sind, wie kommen Sie denn dann an diese passenden neuen Schuhe?
Naja, da gibt es zwei Strategien. Ich sage entweder, ich mache buy as you go. Das heißt, ich gehe in die nächste Stadt, dort in irgendeinen Laufladen oder Sportgeschäft oder Outdoorladen und ich weiß bei den gängigen Schuhmarken, was mir passt und was nicht passt. Oder aber, wenn ich wirklich so ganz weit weg von der Zivilisation bin, dann muss ich mir die unterwegs zuschicken lassen.
Mhm. Auch ins Nirvana. Also da müssen Sie dann erst irgendwo hingehen, wo Sie die dann auch in Empfang nehmen können.
Ja, also wenn es jetzt keinen Laden direkt am Weg gibt, es gibt ja ein Postamt oder irgendwie ein Hotel, wo man sich die hinschicken lassen kann. Also irgendeine Postadresse gibt es immer irgendwo, wenn man an der Straße kommt.
Und diese super flexiblen Schuhe machen es dann nicht nötig, dass Sie zwischendurch mal barfuß laufen?
Ja, barfuß laufen, ich wünschte, ich könnte das, aber das ist tatsächlich bei diesen Langstreckenwanderungen, die ich mache, wo ich ja über alle möglichen Arten von Terrain komme, also einfach nicht machbar. Also ich könnte vielleicht im Wald noch ganz gut barfuß laufen, aber spätestens im Hochgebirge, wenn es nur auf Felsen ist, dann ist das einfach nicht mehr machbar.
Sie sind so ungefähr mit 40 Jahren losgelaufen. Davor hatten Sie einen festen Job und waren auch nicht außerordentlich sportlich. Was hat das Loslaufen denn mit Ihnen gemacht?
Ja, es hat mich tatsächlich total verändert und zwar zum Positiven. Ich sage immer, als ich losgewandert bin, habe ich das große Glück zwar nicht gesucht, aber trotzdem gefunden. Es hat mich tatsächlich einfach zu einem sehr, sehr glücklichen Menschen gemacht.
Warum? Woran liegt das?
Also da gibt es ganz unterschiedliche Aspekte, aber die Hauptsache, sage ich immer, ist sozusagen die Reduktion auf das Minimum führt zu einer Senkung der Glücksschwelle. Das muss ich mal kurz erklären. Ich bin ja ultraleicht unterwegs, also nicht nur mit leichten Schuhen, sondern auch mit leichtem Gepäck. Das heißt, ich trage gerade mal 5 Kilo mit mir rum.
5 Kilo?
5 Kilo, genau.
Das ist extrem wenig, wenn man das Nötige, was man braucht, auf dem Rücken mitschleppt.
Genau, und wenn Sie halt sehen, wie wenig man eigentlich braucht, um trotzdem wirklich monatelang unterwegs sein zu können, dann wird all das, was darüber hinausgeht, also jede Kleinigkeit, wird dann zum totalen Luxus. Also all das, was für Sie und für die Hörer jetzt ganz normal ist, also in einem Bett schlafen oder morgens nach dem Aufstehen unter die Dusche gehen, das ist für mich schon total ungewöhnlich und totaler Luxus. Und so kann ich mich über die kleinsten Kleinigkeiten freuen.
5 Kilo, was ist das Schwerste, was Sie dabei haben?
Das Zelt. Also mein Zelt wiegt genau 980 Gramm.
Genau, Sie wissen es bis aufs Gramm genau, was die einzelnen Positionen wiegen. Ne?
Ja klar, ich säge mir ja sogar die Zahnbürste ab und trenne mir die Etiketten aus der Kleidung. Also alles aus Gewichtsgründen.
Da zählt jedes Gramm. Was sagen denn Ihre Füße zu der Dauerbelastung, der Sie ausgesetzt sind?
Ja, die halten sich erstaunlich gut. Also lustigerweise war ich genau gestern, ich bin ja gerade auf Heimaturlaub hier in Deutschland, war ich genau gestern bei der Fußpflege. Und meine Fußpflegerin sagte also ganz begeistert, also für das, was ich mache, sehen meine Füße wirklich noch erstaunlich gut aus.
Ist Ihnen das schon passiert, dass Sie wegen Blasen oder sonstiger Fußbeschwerden auch mal länger pausieren mussten?
Nein, überhaupt gar nicht. Also ich sehe um mich herum alle mit verpflasterten Füßen und Blasen und Wunden. Das ist aber einfach ein Problem der falschen Schuhe. Leider Gottes rennen halt die meisten, gerade in Europa, eben noch in diesen schweren Wanderstiefeln rum. Und das ist halt einfach das Rezept, um sich Blasen einzufangen. Ich selber habe so gut wie nie Blasen und auch wirklich nie Fußprobleme.
Das wird jetzt, wenn die Menschen das hören, zu einer Veränderung beim Schuhkauf führen.
Ich predige das schon seit Jahren. Also bisher hat es da noch keinen wirklichen Absatzvorsprung gegeben.
Soweit die Füße tragen, das sagen wir ja gerne, wenn es darum geht, wie weit man kommen kann. Was ist da Ihre Erfahrung? Wie weit tragen uns unsere Füße?
Also mich haben sie mittlerweile, also allein auf Wanderstrecken, nicht das, was ich sonst im Alltag laufe, 43.000 Kilometer weit getragen. Also ich bin jetzt schon mehr als einmal rund um die Erde gewandert, plus halt dem, was man so im Alltag noch geht. Am Tag laufe ich persönlich zwischen 30 und 35 Kilometer. Das ist eine Tagesetappe, die man wirklich auch über Monate hinweg ausgesprochen gut durchhalten kann. Also ohne, dass das überanstrengend ist oder zu stark Gewicht abnimmt. Und aus Erfahrung weiß ich, dass man im einfachen Gelände bis zu 50 Kilometer pro Tag schafft und das auch relativ langfristig durchhalten kann. Alles, was drüber wird, ist auf Dauer ein bisschen schwierig.
Und halten Sie einen Ruhetag ein, auch in der Woche?
Na klar, das ist wie im Alten Testament. 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag sollst du ruhen. Und das hat sich auch auf Langstrecke sehr gut bewährt. Ich versuche halt einmal die Woche, also ob es jetzt nun am 6. oder am 10. Tag ist, ist egal, aber halt Daumen mal Pi, einmal die Woche gehe ich in die Zivilisation, also in der Stadt, gehe dann auch mal ins Hotel, dass ich auch mal wieder ein Bett habe und eine Dusche, meine Wäsche waschen kann, mich selber waschen kann und mich ein bisschen erholen.
Was ist das nächste Projekt? Was steht an?
Das möchte ich noch nicht so ganz verraten, aber es geht sicherlich bald wieder auch nach Europa. Da habe ich habe nämlich gerade eine ganz große Europatour hinter mir. Ich glaube, ich bin der erste Mensch, der Europa sowohl von komplett von Ost nach West als auch von Nord nach Süd durchwandert hat. Und das hat mich so begeistert in Europa, dass ich da sicherlich bald wieder unterwegs sein werde.
Die Weitwanderin Christine Thürmer, ganz herzlichen Dank und viel Spaß weiterhin am Wandern. Schon sehr früh haben Menschen angefangen, ihre Füße zu schützen vor Kälte, vor spitzen Steinen, Dornen und auch anderen unangenehmen Dingen, in die man nicht barfuß hineintreten möchte. Die Entwicklung von Schuhen kann man im Deutschen Schuhmuseum in Hauenstein nahe der Schuhstadt Pirmasens anschauen. Dort sind auch Schuhe aus China zu finden, in die Frau definitiv nur hineinpasste, wenn ihre Füße qualvoll am normalen Wachstum gehindert wurden, wie wir es vorhin schon im Beitrag gehört haben. Gebundene Füße, Lotusfüße waren ein Schönheitsideal und da sie das Laufen behinderten, waren sie eben auch Symbol für Wohlstand. Wer reich war, musste nicht lange laufen. Heutzutage gibt es diese Tradition in China nicht mehr. Die Füße von Frauen müssen aber weltweit meistens mehr aushalten als die von Männern, was das Schuhwerk angeht. Es sei denn, sie tragen Trailrunning-Schuhe wie Christine Thürmer, die, wie wir gehört haben, zwischendurch trotzdem auch gerne mal zur Fußpflege geht. Und welche Wohltaten man den Füßen gönnen kann, das hat uns Corinna Tertel zusammengestellt.
Was es nicht alles für Produkte gibt für schöne Füße. Fußbutter, Folien, Socken und Folterinstrumente. Im Frühling kriegen die meisten Frauen ja einen Schreck. Nämlich genau dann,
wenn die Sonne draußen scheint, Füße gehen hoch, und der Chef nicht guckt, alle Füße gehen hoch.
Genau, immer dann, wenn alle Füße hochgehen. Wenn wir unsere Füße hochlegen möchten, auf das Balkongeländer zum Beispiel. Aber dann werfen wir einen Blick auf
unsere Füße. Füße, die Füße.
Und rennen dann ganz schnell mit vermummten Füßen in den Drogeriemarkt. Was es da alles gibt. Toll. Natürlich in möglichst frischen, mutmachenden Farben. Fußzartmacher namens Hornhautentferner. Reiben, Raspeln, Hobel. Das ganze Foltersammelsurium. Mit und ohne elektrischen Antrieb. Oder gern auch Bimssteine, Bimsschwämme oder sonstige Bimsdings. Oder wie wär's mal mit Anti-Hornhaut-Foliensocken? Diese Baby-Food-Foliensocken zieht man über, massiert das Gelzeugs darin ein und sitzt dann erstmal auf dem Sofa. Und dann nach ein paar Tagen schält sich der ganze Kram unschön ab. Aber danach soll man babyzarte Füßchen haben. Kommen wir zu appetitlicheren Produkten. Wie wär's mit Fußbutter? Nein, alternativ keine Kuhbutter aus dem Kühlschrank nehmen. Die Fußbutter duftet natürlich nach Limette oder nach Honig und Bienenwachs. Die packt man dick auf die Füße. Aber Vorsicht, vor dem Laufen Baumwollsöckchen drüber ziehen. Und wenn die Füße dann marzipanzart sind und die Nägel gestutzt, dann kommt natürlich noch hübscher Nagellack drauf. Der Nude-Look soll ja angesagt sein. Also dieser Lack, der so nackig aussieht, den man kaum sieht. Aber sommerliche Knallfarben gehen auch und sind viel fröhlicher. Und wenn unsere Füße dann trotzdem ins Schwitzen geraten, dann hilft kühlendes Eisspray. Alles für die Füße.
Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuhe. HR2 Kultur der Tag. Wir gucken, was Harry am Fuß trägt.
Harry trägt Schuhe vom Flohmarkt. Da kann es schon mal passieren, dass er im muffigen Gewühl zwei unterschiedliche erwischt. Die trägt er dann trotzdem. Und er sagt, das ist bei Comme des Garçons auch so. Und da weiß man dann gar nichts mehr zu sagen, weil es stimmt. Meistens fischt er Schnürstiefel auf dem Flohmarkt. Die sehen aus, als wären sie schon 14, 18 in der Normandie dabei gewesen. Harry hat überhaupt einen Hang zum Antiken. Er fährt zwar einen fast niegelnagelneuen Dienstwagen, das ist ihm aber ein bisschen peinlich, manchmal, denn er hat was Besseres zu bieten. Nur kann der rote Karmann-Gier erst ab 15 Grad plus wieder auf die Straße. Ich glaube, Harry pflegt seine Schuhe und sein Auto. Das trifft man ja nicht oft, ist aber auch nicht so wichtig.
Die Schuhe, die das Männermodell Harry trägt. Babyfüße sind was Wunderbares. Die meisten Mütter und Väter liebkosen die süßen Füßchen besonders gerne und auch die Babys selbst greifen sich gerne an die Füße. Das ist Menschen in höherem Alter dann meist nicht mehr ohne größere Anstrengung möglich, womit wir wieder bei der dann vernachlässigten Basis wären. HR2 Kultur der Tag mit einer Ode an die Füße. Die wahre Kunst in der Kunst zeigt sich gerade auch an Händen und Füßen. Die sind nämlich besonders schwer zu malen. Interessanterweise finden auch in der Kunst die Hände meist mehr Beachtung als die Füße. Wie Max Hollein, der frühere Direktor von Schirn und Städel in Frankfurt, am Beispiel von Albrecht Dürer erläutert.
Wir kennen alle die betenden Hände von Dürer. Die Füße gehören einfach auch dazu, muss man sagen. Beide sind Vorzeichnungen für den großen Helleraltar, der von Dürer geschaffen wurde als Frankfurter Auftragsarbeit. Für Dürer waren das damals Skizzen für eines seiner aufwendigsten und ambitioniertesten Bildprogramme für die Mitteltafel des Helleraltars. Diese Zeichnungen zeigen natürlich auch, und insbesondere diese wunderbaren Zeichnungen der Füße, die unglaubliche Virtuosität von Dürer, das Vermögen, Licht und Schatten, Plastizität entstehen zu lassen, sein großes Interesse an einer gewissen Feinmalerei, einer Raffinesse auch der Darstellung.
Die Füße eines knienden Apostels. Also in Zukunft werden wir auch mehr auf die Füße achten. Insbesondere der weibliche Fuß kann als hocherotisches Körperteil angesehen werden. Die Zahl der Fußfetischisten ist offenbar auch sehr hoch, auch unter Künstlern. Der Comedian Bülent Ceylan steht dazu.
Ich kriege immer wieder E-Mails und ich habe wieder neue E-Mails. Und ich habe, nicht, dass ihr denkt, ich wäre nicht vorbereitet, ich habe hier ein paar E-Mails von euch. Interessant, was mir die Leute so alles schreiben. Ja, hier zum Beispiel. Ich habe ja in der Bülent Ceylan Show, hieß ja, ich bin Fußfetischist. Und jetzt schreibt, bist du es wirklich? Ja, ich bin es wirklich. Es ist auch schön, wenn Frauen im Sommer offene Beine, offene Schuhe, offene Beine, ist brutal, ist schon pervers. Nee, also, nochmal, nee, ich mach weiter. Nee, also, offene Füße, also Schuhe, so. Nee, doch, es hat als Kind schon angefangen. Da war ich, glaube ich, 8 oder 9. Ne? Da bin ich mit meiner Mutter immer so rumgelaufen. Dann im Sommer war es natürlich geil für mich. Also habe ich echt gemerkt, dass es geil wird. Und habe ich dann immer so runter geguckt, ne? Als kleiner Junge immer so runter. Und dann haben die Leute immer gesagt zu meiner Mutter, ach Gott, ist der Türkebub schüchtern. Ne? Dabei habe ich mich nur aufgegeilt. Ne? Das war einfach so. Ja, deswegen, ich bin Fußfetischist, da stehe ich dazu.
Der besondere Blick auf die Füße. In den letzten Jahren ist durch das Handy noch eine ganz eigene Kunstform dazugekommen, die unsere Füße in neues Licht rückt. Das Fuß-Selfie. Das ist, so wird behauptet, sozusagen die späte Rache dafür, dass auf vielen Amateurfotos früher die Füße nicht mit drauf waren. Das Fuß-Selfie ist was ganz Besonderes. Allein durch den Untergrund, auf dem unsere Füße stehen oder noch lieber liegen und das vorhandene oder eben nicht vorhandene Schuhwerk transportiert sich für den Betrachter eine Fülle von Informationen. Die Füße rücken in den Fokus, obwohl sie kaum noch benutzt werden. Jedenfalls nicht, um dahin zu kommen, wo das Selfie entsteht. Klaus Raab hat das in der Zeit so formuliert: Wir strecken Füße aus, die wir nicht brauchen, weil es ja Flugzeuge gibt, um zu zeigen, dass wir nicht im Büro sind, wo wir sie auch nicht brauchen würden. Und jeder weiß sofort, dass das Entspannung am Ende der Welt bedeutet. Und dann wären da noch die Füße auf der Leinwand.
Wenn man in Kinofilmen nur die Füße sieht, soll das Erscheinen einer Figur hinausgezögert werden, wie in Der Prozess der Jeanne d'Arc von Robert Bresson. Mit Füßen kann man auch einen Überraschungsmoment einführen, wie in Big, wo ein Junge im Körper eines Erwachsenen aufwacht, ohne es zu wissen. Es kann auch zu einer Begegnung von Unbekannten kommen, wie in Der Fremde im Zug. Dabei schwebt die Kamera auf Ebene der Füße über den Boden. Excuse me. Selbst romantische Begegnungen können von den Füßen ausgehen. Leonardo DiCaprio trifft so auf Jennifer Garner in Catch Me If You Can.
Hello.
Hi.
Schuhe sind ein probates Mittel, um einen ersten Eindruck von jemandem zu bekommen. Delphine Seyrig ganz edel in Blut an den Lippen. Weniger edel ist Javier Bardem in Perdita Durango. Und dann sind da der zerstreute große Blonde alias Pierre Richard, der pantoffelsuchende Jean-Paul Belmondo in Le Magnifique, und in Schöne des Tages die Löcher in den Socken von Pierre Clémenti. Es gibt auch viele nackte Füße in der Kinogeschichte. Im Aufzug in Mein Bruder Kain. Bei der Eröffnung von Rattennest. Und natürlich die von Ava Gardner hinter einem Vorhang in Die barfüßige Gräfin. Was noch? Ach ja, ein ergiebiges Thema ist der Fußfetischismus. In Boomerang ist Eddie Murphy ganz wild auf die Füße seiner wechselnden Eroberungen. Manchmal ganz happy. Manchmal auch weniger. Es gibt Zärtlichkeit zwischen Jean de Sailly und Françoise d'Orléac in Die süße Haut von Truffaut und ein konsequenteres Vorgehen von James Bond in Feuerball. Viele bekommen in Kinofilmen auch Füße ins Gesicht, im bereits zitierten Schöne des Tages von Buñuel, aber auch in Tenebrae von Dario Argento, aber auch in Und immer lockt das Weib von Roger Vadim. Viele Fußspuren führen in etlichen Filmen an viele Orte. Spuren im Sand zu Beginn von Einer mit Herz von Coppola. Im Schnee in Der Unsichtbare von 1933. Noch wirksamer ist das Geräusch von Schritten. Jessica Harper zählt sie in Suspiria. Lee Marvin verursacht sie in Point Blank. James Stewart hört sie vielleicht in Der Mann, der zu viel wusste. Füße haben auch mit Geruch zu tun. So wie bei Steve Martin und John Candy in Ein Ticket für zwei. Von der Verstümmelten in Planet Terror bis zum Verkrüppelten aus Die üblichen Verdächtigen. Vom Kuss in Die letzte Versuchung Christi bis zur Zärtlichkeit in Die Verachtung über die Folter in Misery oder die lustigere in François Premier mit Fernandelle. Füße gibt es überall in Kinofilmen.
Wenn man es so geballt hört, fällt es einem erst richtig auf. Unser aufrechter Gang, die Füße und die Kunst. HR2 Kultur der Tag, die vernachlässigte Basis, eine Ode an den Fuß. Wenn es um den richtigen Takt geht, kommt dem Fuß eine ganz entscheidende Rolle zu. Musik schafft offenbar eine direkte Verbindung vom Ohr zum Bewegungsimpuls. Wer Musik hört, der wippt schnell mal mit den Füßen. Und wer lange genug übt, dem kann die Fußbewegung sogar als eine Art Metronom dienen.
Ich bin oft unterwegs, ich habe da kein Metronom. Dafür benutze ich meinen Fuß.
Janet ist ein Profi und sie hat gelernt, mit ihrem eigenen Fuß das richtige Tempo zu klopfen. Der Fuß funktioniert für sie also als Apparat, der quasi im eigenen Körper eingebaut ist. Ein Apparat, den man nicht nur hört, sondern auch spürt. Aber mit der eigenen Körperkontrolle das Tempo zu halten, wie ein Metronom, ist gar nicht so einfach.
Das ist furchtbar. Nee, das Tempo, das ändert sich wegen dir. Wir haben ein prima Tempo, dann klopfst du und es fällt alles auseinander. Lass bitte das Klopfen weg.
Puh, da ist wohl schon so mancher Streit entstanden. Und das nicht nur beim Klaviertrio. Ob richtig oder falsch, das Fußklopfen anderer kann manchen ganz schön auf den Wecker gehen. Das findet auch Lynn. Sie ist 11 Jahre alt und spielt Geige im Schulorchester.
Im Orchester, da klopfen halt viele Leute mit dem Fuß und das nervt halt. Ich höre zwar nichts, aber ich sehe es und das nervt einfach, weil es mich aus der Konzentration bringt. Ich sehe halt die Füße fast mehr als den Dirigenten.
Oft klopfen dann auch nicht alle denselben gleichmäßigen Grundschlag. Manche schlagen einfach den Rhythmus von den Noten, die sie gerade spielen. Und bei Lynn im Orchester spielt jede Instrumentengruppe was anderes.
Neben mir war halt eine, die spielt Querflöte und ich spiel Geige. Und die hat immer ganz fest auf den Boden getrampelt. Und deshalb konnte ich gar nicht mehr richtig spielen. Und da musste mich die Lehrerin ermahnen, weil ich irgendwie nicht richtig mitgespielt habe. Ich war so abgelenkt.
Der 7-jährige Raphael hat das Problem im Orchester nicht. Er spielt Gitarre und stört beim Üben daheim niemand anderen mit seinem Fuß. Den hat er auf einen Plastikschemel gestellt, damit er überhaupt was hört, wenn er barfuß ist.
Eigentlich übe ich ja mit dem Metronom, aber ich habe mir den Klang vom Metronom richtig gut gemerkt. Und deshalb weiß ich jetzt genau, welche Stärke ich brauche, um Gitarre zu spielen. Ja, und mit dem Metronom, da nervt mich dieses Piepen und deshalb kann ich nicht wirklich richtig spielen und mit dem Fuß geht das besser.
Aber warum ausgerechnet mit dem Fuß und nicht mit der Hand oder dem Kopf?
Naja, mit der Hand kann ich ja nicht, weil ich muss ja mit der einen Hand spielen und mit der anderen muss ich ja die Saiten greifen. Mit dem Fuß, das ist der einzige, den ich frei habe. Mit dem Kopf kann ich ja nicht gegen die Gitarre klopfen.
Stimmt. Außerdem kann man auch auf unterschiedliche Arten mit dem Fuß klopfen.
Wenn ich mit der Ferse klopfe, dann kann ich es länger machen. Mein Fuß wird nicht so müde und es ist auch ein bisschen lauter. Das ist mit der Ferse oder das ist mit den Zehen. Das tut weh nach 3 Minuten. Das ist besser.
Janet sitzt am Klavier und kann den Fuß dabei ganz gut bewegen. Zumindest den linken. Der rechte ist immer wieder mal fürs Pedal zuständig. Bei Kevin ist das schwieriger. Er spielt Geige und übt meistens im Stehen. Da kommt man leicht aus dem Gleichgewicht, wenn man mit dem Fuß was anderes macht. Aber allein beides zu koordinieren, ist schon nicht einfach.
Ich finde es schwierig, weil da muss man auf beides achten. Auf das Spielen und auf das Klopfen. Wenn man beides, ich versuch's nur mal. Okay. da kommt er zuerst mal beim Lied durcheinander und dann irgendwann mal mit dem Fuß trampeln.
Und wenn jemand anderes mit dem Fuß den Takt angibt?
Es ist gut, wenn die Lehrerin trampelt, da kann ich mich besser auf das Lied konzentrieren und nichts falsch machen.
Ob das immer so gut ist, wenn die Lehrerin trampelt. Rebecca Friedmann über den Fuß als Metronom. Wir bleiben bei der Musik. Felix Klieser ist ohne Arme auf die Welt gekommen und er hat sich trotzdem einen Kindheitstraum erfüllen können. Er ist Hornist geworden. Die Ventile seines Instrumentes bedient er mit dem linken Fuß. 3 CDs hat er bereits veröffentlicht, ist als bester Nachwuchsmusiker ausgezeichnet worden und einen Leonard Bernstein Award gab es auch schon. Und wenn man ihn spielen sieht und hört, dann ist definitiv nicht das Erste, was man wahrnimmt, dass er mit den Füßen spielt. Das fällt eigentlich gar nicht groß auf. Schönen guten Abend, Herr Klieser.
Hallo.
Sie sind virtuos im Fußeinsatz. Gibt es etwas, was man nicht gut machen kann mit den Füßen?
Ach, ich weiß es nicht. Also ich meine, der Fuß ist ja vom Prinzip her genauso aufgebaut wie der Hand. Nur, dass die Finger etwas länger sind als die Zehen. Aber vom Prinzip her würde ich schon sagen, dass man damit mit ein bisschen Übung alles hinbekommt, was man so mit Händen vielleicht auch hinbekommt oder auch nicht.
Mit ein bisschen Übung oder auch mit viel Übung. Fürs Horn haben Sie viel geübt. Wie ist es zum Beispiel mit Tätigkeiten wie Kochen?
Ja, also wie gesagt, das kann ja jeder mal zu Hause ausprobieren. Also die Zehen kann man ja durchaus bewegen und man kann sie auseinander dividieren und man kann sie zusammen dividieren. Und wenn man dann ein bisschen fester drückt, dann kann man auch Dinge damit festhalten. Also das funktioniert vom Prinzip her schon sehr ähnlich wie mit den Händen, weil der Grundaufbau ist natürlich derselbe. Also alles, was man mit den Händen irgendwie greifen kann, kann man auch mit dem Fuß greifen.
Beim Hornspielen haben Sie eine ganz eigene Technik entwickelt, denn Sie können das Instrument ja nicht gleichzeitig halten und spielen. Wie machen Sie das? Wie gleichen Sie das aus?
Also eigentlich, das Instrument liegt eigentlich nur auf dem Ständer. Also der Ständer bewirkt auch eigentlich nichts anderes, als dass eben das Horn festhält. Und die Hauptarbeit des Hornisten ist ja eigentlich nicht das Betätigen der Ventile, wie beim Pianisten oder wie beim Geiger, sondern es ist eigentlich dadurch, dass man die Lippen mit der Luft in Schwingung bringt, entstehen Töne. Und diese Töne, die brauchen wir, um Horn spielen zu können. Und das bedeutet, es gibt beim Horn nur 3 Ventile, es ist relativ übersichtlich und die kann ich dann mit dem linken Fuß bedienen.
Was heißt das mit dem linken Fuß? Mit welchen Zehen machen Sie das?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, haben mich schon mal welche gefragt. Also müssen wir nachdenken. Ich glaube, der erste Ventil den ersten Zeh, zweite oder dritte und glaube ich das dritte mit dem vierten oder fünften. Mhm. Aber das sind eben so Dinge, die sind so im Automatismus drin. Mhm. Also wenn man Sie fragen würde, wie nehmen Sie denn einen Stift? Da müssen Sie auch erstmal überlegen, ja, den Daumen habe ich hier und den Zeigefinger, Moment.
Ja, da musst du die Bewegung dann machen, ne?
Genau, das ist einfach ganz normaler Alltag. Mhm. Und wenn man das jeden Tag macht, dann ist das auch nichts, wo man irgendwie drüber nachdenkt oder was man irgendwie was Besonderes findet oder was man irgendwie speziell üben muss, sondern das funktioniert dann ganz normal wie bei jedem anderen Menschenleben mit Händen auch.
Was macht der rechte, was macht der linke Fuß am Horn?
Der rechte, der macht eigentlich gar nichts, also der hängt da noch so rum, der hat eigentlich keine Bedeutung. Wie gesagt, beim Horn ist eigentlich so, dass die Ventile das einzig Entscheidende sind und das ist auf der linken Seite und die muss man ab und zu mal bedienen. Das funktioniert aber sehr, sehr gut und der rechte Fuß hat eigentlich nicht wirklich viel zu tun.
Aber Hornbläser dämpfen ja manchmal auch mit der rechten Hand. Das machen Sie dann mit dem rechten Fuß?
Nee, also das wäre dann in der Tat eine äußerst sportliche Angelegenheit, wenn man sozusagen jetzt auch noch dann Fuß in den Schalltrichter stecken würde. Also das funktioniert natürlich nicht, sondern der Schalltrichter ist offen und diese unterschiedlichen Klänge und Klangfarben, die kann man auch mit dem Mund steuern, also mit dem Mundraum und der Zunge und den Zähnen und alles sozusagen, was im Körper sich befindet, damit kann man eigentlich sehr, sehr viel mit Klängen arbeiten. Also der rechte Fuß kann da nicht wirklich was zu beitragen.
Sie üben natürlich auch viel. Das ist eine enorme Belastung, viel üben mit vollem Fußeinsatz und dann zur Entspannung auch wieder auf die Füße, vielleicht bei einem Spaziergang. Wenn Sie die Füße hochlegen, dann geht nichts mehr, oder?
Ja, also ganz ehrlich, also ob man da jetzt drauf läuft oder ob man die jetzt für irgendwas benutzt, das ist jetzt eigentlich nicht so tragisch. Also man kann da problemlos drauf rumlaufen und sie hinterher noch benutzen. Also das funktioniert eigentlich schon. Also das ist eigentlich kein Problem.
Aber Sie brauchen schon eine besondere Beweglichkeit.
Ja, aber ich glaube, wenn man so geboren ist, dann hat man die automatisch. Also ich meine, jeder, der Hände hat, kann ja auch mit der Hand irgendwie an die Nasenspitze kommen und hinter den Kopf kommen und überall hinkommen. Und wenn man so aufwächst und so geboren ist, dann ist das eben nichts, was man irgendwie speziell trainiert oder übt oder da irgendwelche Dinge für tun muss, sondern das ist dann eben dadurch, dass man den Alltag durchlebt, ist das einfach vorhanden und dementsprechend ist das jetzt nichts, wo man jetzt irgendwie sagt, da muss man jeden Tag irgendwelche Übungen für machen oder gehen oder irgendwas, das funktioniert eigentlich auch so.
Ja, in jungen Jahren sowieso. Gibt es etwas, wo Sie sagen würden, das geht mit den Füßen ganz besonders gut?
Ja, also schwer zu sagen. Also doch, es gibt eine Sache, da bin ich überzeugt davon, das geht wesentlich besser mit den Füßen. Also ich glaube, Laufen ist mit den Händen schwieriger. Ich glaube, dass da sind die Füße, glaube ich, definitiv besser für geeignet. Bei anderen Sachen weiß ich es nicht. Aber beim Laufen würde ich doch eher raten, das mit den Füßen zu machen.
Ja, es gibt ein paar Leute, die auf den Händen laufen können, aber die müssen auch sehr, sehr lange dafür üben.
Ja, und man kommt wahrscheinlich nicht so irrsinnig weit. Also da jetzt irgendwie einen Marathon mitzulaufen, ich glaube, das wäre dann im wahrsten Sinne des Wortes eine recht sportliche Angelegenheit.
Das wäre eine Sensation, haben wir alle noch nie gesehen. Sind Sie eigentlich Rechts- oder Linksfüßler?
Also ich mache das meiste schon mit links. Also es hat jetzt nichts unbedingt mit dem Horn zu tun, sondern das ist eigentlich, also das hat ja auch eigentlich nichts mit den Gliedmaßen zu tun, ob wir jetzt Links- oder Rechtshänder oder Füßler sind, sondern eigentlich mit dem Gehirn, also welche Seite wie ausgeprägt sind und welche Seite für was benutzt wird. Also das sind ja solche Dinge, die eigentlich sozusagen mit den Gliedmaßen an sich jetzt gar keine Verknüpfung haben, sondern wirklich die, welcher Teil des Gehirns für was zuständig ist. Und deswegen, also bei mir ist sozusagen der Teil, der die linke Seite gut bedient, den nutze ich eigentlich mehr.
Wir haben ja von vielen Männertypen gehört, die sich in die verschiedensten Schuhe zwängen. Worauf achten Sie beim Schuhkauf?
Ach, na ja, worauf achte ich, dass der Schuh schön ist? Das ist sehr, sehr wichtig. Und keine Ahnung, also all die Dinge, die glaube ich, auf die jeder achtet, der irgendwie einen Schuh kauft. Also das, also wenn man nach einem Kilometer laufen blutet, ist das, glaube ich, auch nicht so gut für den Schuh und für einen selber. Also er sollte hübsch sein, er sollte bequem sein und am besten nichts kosten. Dann ist der perfekte Schuh, würde ich mal sagen.
Nichts kosten, das gibt's eher selten. Kommen wir aufs Hornspiel nochmal. Die vierte CD ist in der Mache, die wird dann im März rauskommen. Was bekommen wir da zu hören?
Ich habe die vier, also Josef, sage ich schon, Wolfgang Amadeus Mozart hat vier Hornkonzerte geschrieben, also Konzerte für Horn und Orchester, und die habe ich gemeinsam mit der Camerata Salzburg aufgenommen, und da freue ich mich schon sehr drauf. Wie gesagt, ist noch ein bisschen hin, bis die CD kommt. Im März ist es dann soweit, aber das ist so das nächste Projekt, wo ich mich sehr drauf freue.
Ganz herzlichen Dank, Felix Klieser, der Mann, der ohne Arme Horn spielt. Und das sehr erfolgreich. Wenn man viel erwartet, dann trägt man offenbar Schuhe wie Alexander.
Alexander trägt College-Schuhe. Es gibt ja Männer, die behaupten, wenn sie nochmal auf die Welt kämen, dann natürlich erstens wieder als Mann und zweitens als Alexander. Die hätten den Architektenvater und die verständnisvolle Mutter angeboren, das Abi bereits in der ersten Windel und das Summa cum laude in Juristerei an der Windschutzscheibe des neuesten Alpha-Modells, das sie zum 18. Geburtstag vor der messingbeschlagenen Garagentür der Reddach-Datscha in Kampen vorfinden. Die Jungs, die das behaupten, wissen aber wohl nicht, dass die College-Schuhe mit allen Folgen dazugehören.
HR2 Kultur der Tag, die vernachlässigte Basis, eine Ode an den Fuß. Schon vor 3 Jahren hat Reporterin Panja Schollbach eine Fußpflegerin entdeckt, die sich intensiv mit der Form von Füßen befasst hat und die von der Form der Zehen auf bestimmte Charaktereigenschaften schließt, die der dazugehörige Mensch auffasst. Eine Zehenleserin.
Schuhe aus, Strümpfe aus und schon geht's los. Yvonne Fiedler nimmt beide Füße in die Hand, schaut sie an, dreht und knetet.
Gerade Zehen und lange Zehen heißt, meine Interviewerin hat weite Interessen, einen weiten Radius. Die großen Zehen, rechts und links, sind ihre Kommunikationszehen. Zum Beispiel, wenn Sie Lehrer werden wollten, dann sollten Sie große Kommunikationszehen haben mit einem großen Nagel. Weil großer Nagel heißt, du kannst was senden, du sagst was.
Vor 5 Jahren ist Fußpflegerin Fiedler über eine Fortbildung zum Zehenlesen gekommen.
Als erstes sollte man mal wissen, dass die Länge und die Form der Zehen einem von Geburt mitgegeben ist. Wer aber sich für Zehenlesen interessiert, der sollte das über einen längeren Zeitraum beobachten. Fotografieren Sie die Zehen jetzt. Und wegen mir alle 2 oder alle 3 Jahre oder immer dann, wenn irgendein aktives Ereignis passiert ist. Das kann was Trauriges, das kann aber auch was ganz Freudiges sein. Und Sie werden merken, dass die Form der Zehen bleibt, die Länge bleibt, aber wie Sie stehen, die Stellung ändert sich.
Zieht ein Fußpflegekunde die Socken aus, dann weiß Fiedler sofort, das ist ein Buchhalter oder eher ein Künstler.
Dann gibt es so die sogenannten Buchhalterzehen. Legen Sie ein Lineal an Ihre Zehen und alle Zehen erreichen dieses Lineal. Das sind Ordnungsliebende. Das ist eine wunderbare Eigenschaft. Die würde ich sofort einstellen für mein Büro. Leute, die eine runde Form vorne an den Zehen haben, sind diplomatische Menschen. Wenn man sowas weiß, dann kann man da sehr gut mit umgehen.
In der Zehenlehre hat jeder einzelne Zeh eine Bedeutung. Der große linke Zeh ist zum Beispiel der Kummerzeh. Der kleine linke steht für Sexualität.
Wenn Sie zum Beispiel eine Rötung an einem Zeh haben und Sie wissen die Bedeutung dieses einzelnen Zehs, dann wissen Sie auch genau, da ist im Moment ein Prozess, da ist etwas, das arbeitet, deshalb ist der rot.
Fest steht jedenfalls am Ende meines Zehenlesens, ich habe den passenden Job gefunden.
Buchhalterin ist nicht meins, ne?
Nein, bitte nicht, da lassen Sie jemand anderen aktiv werden, der kann das sicherlich besser.
Jetzt gucken wir alle mal unsere Zehen an. HR2 Kultur der Tag in dieser Woche in der Redaktion Rainer Dachselt, Angela Fitsch, Claudia Sauter, Dorothea Schuler und Birgit Spielmann. Mein Name ist Doris Renk. Wenn Sie mögen, können Sie unsere Sendung jederzeit nachhören auf hr2.de. Die heutige Ode an die Füße gibt's auch in der Wiederholung auf HR Info heute ab 22.05 Uhr. Zum Ausklang leben wir nochmal auf großem Fuß. Your foot's too big. Schönen Abend.